Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. So schreibt es Petrus einmal an Menschen, die mit Jesus Christus leben. Seid jederzeit bereit, in der Frühstückspause, im Zug, im Supermarkt, bei ProChrist, auf einer Geburtstagsfeier, im Teamkreis, am Seniorennachmittag, ganz egal, wo ihr seid, seid bereit, dort zu antworten, wo Menschen auf euch zukommen, wo Menschen euch anhauen und fragen, hör mal, kannst du mir mal erklären, was das für eine Hoffnung ist, die dein Leben erfüllt? Was bringt dich eigentlich dazu, trotz Grippe, Kopfschmerzen und so weiter, mit Hoffnung in die Zukunft zu schauen? Und genau darum soll es in dieser Predigt heute gehen. Heute ist nochmal ein Impulsgottesdienst für ProChrist und die Predigt heute wird ein wenig interaktiv. Das heißt, ihr seid beteiligt im ersten Teil der Predigt. Im zweiten Teil dürft ihr einfach zuhören. Aber im ersten Teil lade ich euch ein, mit dabei zu sein. Es gibt hier und da immer mal eine Stelle, wo ihr immer zu zweit kurz miteinander ins Gespräch kommen könnt. Und zwar genau über das, was hier vorne steht, über die Hoffnung, die euch erfüllt, die dich erfüllt, wenn du mit Jesus Christus in deinem Leben unterwegs bist. Nun, vielleicht sagst du, also diese Hoffnung erfüllt mich gar nicht, denn ich bin noch gar nicht mit meinem Leben mit Jesus unterwegs, ich habe mich noch gar nicht festgemacht. Dann ist trotzdem super, dass du da bist und da kannst du dich eigentlich ganz entspannt zurücklehnen mal. Und vielleicht wird es für dich besonders interessant, mal zu fragen und zu hören, was denn dein Sitznachbar so dazu zu sagen hat über die Hoffnung, die ihn oder sie erfüllt. Für alle, die durch Jesus mit Hoffnung leben, na, vielleicht denkst du, ist kein Problem. Vielleicht denkst du, oh wei, jetzt wäre ich doch besser zu Hause geblieben, jetzt soll ich hier auch noch was reden. Ich dachte, ich könnte einfach mal hier ruhig sitzen und zuhören. Und deshalb lade ich euch ein, lasst uns alle ganz entspannt miteinander bleiben, barmherzig miteinander und auch mit uns selbst. Denn es ist gerade so spontan nicht immer leicht, das in Worte zu fassen, was uns erfüllt. Das heißt ja nicht, dass es uns nicht wichtig wäre. Aber manchmal hat man eben nicht nur einen Frosch im Hals, sondern auch einen Knoten in der Zunge. Es kommt einfach nicht so raus, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Deshalb lasst uns ganz entspannt bleiben. Ich lade euch einfach einmal zu dieser Übung, denn ich glaube, sie kann uns helfen, wie es hier heißt, bereit zu sein für Situationen, wo uns vielleicht mal ganz plötzlich und unvermittelt jemand anhaut und nach dem fragt, was wir glauben, nach der Hoffnung, die uns erfüllt. Was wir hier stolpernd ausprobieren, kann dann vielleicht ein ganz bisschen leichter gelingen. Lasst ihr euch drauf ein? Ich hoffe. Okay, Augenblick, ich bin gleich wieder da. Okay, pass auf. Also mein Zug kommt gleich, aber ich finde es ganz cool, dass wir hier so ein bisschen miteinander plaudern konnten. Das war interessant. Und nach all dem, was du gerade so erzählt hast, will ich dir kurz von mir erzählen. Also pass auf, das ist eigentlich meine Situation. Ich habe, wenn du so willst, einen Kabelbruch, ja, also in den Beziehungen zu meinen Mitmenschen, aber auch in der Beziehung zu Gott. Also die Verbindung, die es eigentlich beschädigt. Um ehrlich zu sein, weißt du, ich bin Agnostiker. Das heißt, ich halte es für absolut unwahrscheinlich, dass es Gott überhaupt gibt. Ich kann es nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt, aber ich glaube es nicht. Und selbst wenn es ihn gäbe, nur mal angenommen, ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass dieser Gott, falls es ihn denn gibt, mit mir was zu tun haben möchte. Nach all dem, was in meinem Leben schon passiert ist, ich kann dir das nicht alles erzählen, aber ich glaube nicht, dass er irgendwie Interesse an mir hätte und irgendwie was mit mir zu tun haben will. Pass auf, mein Zug, der kommt in einer Minute. Aber mich interessiert jetzt einfach mal, was würdest du denn dazu sagen? eine Minute. Ihr dürft euch mal zueinander drehen. Was würdet ihr sagen? Zu mir, zu meiner Frage. Vielleicht habt ihr meine Frage nicht verstanden. Also, meine Frage ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott noch irgendwas mit mir zu tun haben wollte. Nach all dem, was in meinem Leben schon passiert ist. Was würdest du dazu sagen? Und das kannst du jetzt deinem Nebenmann sagen. Okay, also mein Zug verspätet sich offensichtlich. Das ist gar nicht schlecht. Dann können wir noch ein bisschen weiterreden. Gut, interessant. Also du sagst mir, Gott liebt jeden Menschen. Nett, nett. Aber du sagst noch, es ist das Einzigartige daran ist, dass Gott uns schon liebt, bevor wir anfangen, ihn zu lieben. Gut, das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Aber pass auf, ich habe in meinem Leben schon manche tiefe Not erlebt. Ich erzähle das jetzt nicht jedem, ja, aber ich glaube, wir sehen uns nie wieder, also erzähle ich es dir einfach. In Beziehungen, in meiner Familie und mit Freunden, da gab es echt Scherben, weißt du? Sachen echt kaputt gegangen. Ich habe viel Fragen an das Leben. Ich habe verletzt und ich wurde verletzt. Es war viel Schmerzhaftes bei mir dabei. Woran, bitteschön, kann ich sehen, dass dieser Gott, falls es ihn gibt, mich trotz all meiner Scherben und Schmerzen liebt? Das ist meine Frage an dich. Vielleicht kommt mein Zug jetzt in einer Minute, ich weiß nicht. Aber vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit. Also, was würdest du mir sagen? Woran kann ich sehen, dass dieser Gott, trotz der Scherben, die ich in meinem Leben selbst produziert habe, mich liebt? Meine Frage an dich. Deine Antwort für den Sitznachbarn. Okay, du hast mir irgendwas von Neuanfang erzählt. Neuanfang, vielleicht zumindest. Aber ich kann das Leben nicht mehr von vorne starten, oder? Ich kann ja nicht nochmal geboren werden und nochmal alles neu machen, was ich gerne anders machen würde. Also wenn du von Neuanfang redest, dann erklär mir mal, wie ich neu loslegen kann mit Gott. Erklär mir das mal. Aber red nicht so fromme Worte, ja? Ich will schließlich verstehen. Also, erzähl mal. Vielleicht kannst du mir auch erzählen, wie du das erlebt hast. Wie kann jemand neu anfangen mit Gott? Mein Zug kommt noch nicht, also. Okay, ich habe das ein bisschen verstanden, so ein bisschen. Ich danke dir, dass du mir das erklärt hast. Aber was heißt das für dich ganz persönlich? Das ist meine letzte Frage. Wahrscheinlich haben wir dafür noch kurz Zeit. Also, du sprichst viel von Zukunft und Hoffnung. Welche Hoffnung erfüllt dich ganz persönlich? Jetzt bin ich gespannt. Also mach's mal ganz konkret. Was ist die Zukunft, die du für dich ganz persönlich erwartest? Erzähl mir mal von dir. Was erwartest du für dich ganz persönlich, was dieser Gott dir geben wird? Meine Frage an dich. Und auch wenn dir vielleicht die Worte ein bisschen schwer fallen, ich mache euch Mut, versucht es einfach mal auszudrücken. Ich danke dir für deine Zeit. Ich glaube, ich habe ein bisschen etwas Neues verstanden. Und ich werde einfach mal drüber nachdenken. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann lädt Gott mich ein zum Leben. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann bin ich nicht automatisch schon da, einfach so, wie ich bin. Aber wenn ich zu ihm gehören und wenn ich mein Leben bei ihm festmachen möchte, dann, so habe ich das jetzt bei dir verstanden, dann kann ich zum Beispiel mit einem Gebet auf diese Einladung Gottes reagieren. Das Gebet ist dann ungefähr so, wie wenn ich an der Ampel stehe und auf den Knopf drücke, weil ich auf die andere Seite möchte. Ich bin nicht automatisch auf der anderen Seite, aber ich kann auf den Knopf drücken und sagen, Gott, ich möchte auf deine Seite kommen, ich möchte zu dir kommen. Und Gott hört diesen Impuls, wenn ich ihn wie bei der Ampel drücke, wenn ich bete. Und er hat offene Arme und nimmt mich auf. Habe ich das ungefähr richtig verstanden? Okay, ich danke dir für deine Zeit. Mein Zug kommt und wer weiß, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ciao. Gut, ich danke euch. Vielen Dank, dass ihr mich hier drauf hingewiesen habt und dass ihr euch ein wenig darauf eingelassen habt, dieses Gespräch zu führen oder zu versuchen. Es ist vielleicht gar nicht so einfach, vielleicht auch gar nicht so schwer, vielleicht irgendwas dazwischen. Ich muss keine großen Worte wählen. Ich muss keine schönen Sätze formulieren. Ich darf einfach erzählen, dass Gott uns einlädt und vielleicht ein bisschen, wie ich das bei mir erlebt habe. Ich muss nicht den Anspruch haben, hier die perfekten Worte zu wählen. Ich glaube, Gott kann das Einfache gebrauchen. Das ist Gottes Weg. Er hat immer einfache Menschen gebraucht. Die ersten, die er gerufen hat, waren einfache Hirten, die davon erzählt haben, was die Engel ihnen weitergegeben haben. Also, wir dürfen einfach sein. Naja, dann sind wir ja jetzt nach dieser Übung bestens gerüstet für verschiedenste Situationen in unserem Leben und natürlich auch für die Themenwoche Pro Christ, falls sich abends mal ein Gespräch bei einem Würstchen in der Hand am Tisch ergibt. Und Menschen sagen, Mensch, was ist eigentlich deine Hoffnung, mit der du unterwegs bist? Vielleicht werden sie es anders sagen, aber wer weiß. Die Bilder, die ich hier verwendet habe, die sind übrigens in diesem kleinen Heftchen drin, das nachher auch dort ausliegen wird. Und da sind noch ein paar mehr Texte dann auch dabei. Das Heftchen ist überschrieben mit Impulse zum Glauben, Wegweiser für eine neue Beziehung zu Gott. Naja, und das wollen wir ja sein. Wegweiser, die Menschen in unserer Region auf dem Weg zu einer neuen Beziehung zu Gott helfen. Jetzt könnten wir Folgendes sagen. Okay, Evangelium habe ich nachvollzogen, ich kann es irgendwie auch ganz grob erklären und jetzt geht's los. Jetzt könnten wir mit Psalm 51, Vers 15 sagen, ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Los geht's, etwas flapsig gesagt, wir weisen jetzt die Sünder zurecht, oder? Augenblick. Wenn das unser Einstieg ist, dann haben wir, glaube ich, einen wichtigen Schritt übersprungen. Denn auch in Psalm 51 kommt der Vers 15 erst an 15. Stelle. Es ist also wichtig zu schauen, was davor steht. Es ist wichtig, das Evangelium nicht nur vom Kopf her nachvollziehen und anderen grob erklären zu können, sondern es ist wichtig, dass ich es persönlich mit meinem Herzen, mit meinem Leben erlebt habe und immer wieder neu erfahren habe. Die Nachricht, die ich weitersage, brauche ich nämlich selbst so nötig. Mein Herz ist wie ein Schwamm, der das Wasser zuerst selbst und ganz persönlich aufsaugen muss, bevor er etwas davon weitergeben kann. Und deshalb lade ich euch ein, jetzt in diesem zweiten Teil der Predigt noch einmal den Psalm 51 anzuschauen, schlaglichtartig, längst nicht alles, aber so ein paar Eckpunkte, und zwar von den Zeilen, die wir eben im Lesungstext schon gehört haben. David hat diesen Psalm geschrieben, nachdem er seinen persönlichen Kabelbruch erkennt. Die Beziehung zu Gott ist bei ihm empfindlich gestört. Er schreibt diesen ergreifenden Psalm 51, nachdem er Ehebruch mit Bathseba begangen hatte und dann Mord an ihrem Mann. ein anderer orientalischer Herrscher der damaligen Zeit hätte sich vermutlich keine großen Gedanken dazu gemacht, hätte gesagt, ich als König darf das doch, oder nicht? Doch David erkennt, ich bin nicht im Recht. Ich bin schuldig geworden an Menschen und damit im tiefsten an dir, Gott. Denn ich habe dein geliebtes Ebenbild verletzt und umgebracht. Ich habe damit dein Recht gebrochen, Gott. Und damit zerbrach auch die Beziehung zu dir. Nun, Davids Tat ist nicht unsere. Aber seine Situation ist die Situation aller Menschen. Gott ist im Recht, nicht wir, wie es hier in Vers 6 heißt. Es ist etwas zerbrochen. Und David weiß darum, nur zu genau. Er redet es nicht weg. Er sagt, ich brauche Reinigung. Wasche mich, Herr. Reinige mich, bittet David. Reinige mich. Reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester das mit einem Ysop-Büschel tut. Was heißt das? Komisch. Nun, zur Zeit Davids wurden Sündopfer dargebracht. Das heißt, ein Tier wurde geopfert, das stellvertretend für die geschehene Schuld starb und stellvertretend mit dem Leben dafür bezahlte, für den, der es opferte, der daraus Vergebung empfing. Das Blut des Opfertiers wurde zum Beispiel in einer Schale gesammelt und dann mit einem Ysop-Büschel auf die schuldige Person gesprengt, um sie zu reinigen. Ysop sieht so aus. Der Ysop, den wir hier kennen, ist nicht der Ysop, den es damals in Israel gab. Der ist ein bisschen anders. Und der sieht eben so aus. Ysop ist eine Pflanze, deren Blätter mit einer zarten Wolle bedeckt sind und ist daher besonders gut geeignet als so ein Sprengwedel. Das heißt, wenn ich den nehme, in das Blut tauche, dann wird das da schön von dieser Wolle sozusagen aufgenommen und ich kann das schön dann kann schön damit einen Menschen zum Beispiel besprengen, der Reinigung wünscht. Für uns ein bisschen fremd vielleicht dieser Ritus, für damals ganz gewöhnlich. Das heißt, wenn David das hier sagt, sagt er damit eigentlich, sprenge das versöhnende Blut über mich. Das ist ja nur eine symbolische Handlung, aber Gott, lass mich die Wirklichkeit hinter dieser Zeremonie erleben. Lass das Sündopfer meine Sünden wegnehmen, meine Scherben bezahlen, mein Draht zu dir wiederherstellen. Es wurde damals auch gemacht, wenn zum Beispiel ein Aussätziger wieder gesund war. Der musste vorher außerhalb der Gemeinschaft leben und dann gab es eben diesen Reinigungsritus und das hat ihn wieder aufgenommen in die Gemeinschaft. Das heißt, wenn David das hier betet, reinige mich, dann sagt er auch, Gott, reinige mich durch das Blut des Sündopfers und nimm mich damit wieder in deine Gemeinschaft auf, dass ich wieder zu der Gemeinschaft derer dazugehöre, die zu dir gehören und ihre Vorrechte genießen darf. Lass mich wieder dabei sein, aufgenommen in die Gemeinschaft mit Gott und Menschen. Aus der Sicht des Neuen Testaments können wir das ganz genauso beten. Wir können sagen, Gott, lass mich durch das Blut des Opferlamms, Jesus Christus, wieder ganz rein werden, wieder Teil der Gemeinschaft werden, Teil der Gemeinschaft mit dir und mit all denen, die zu dir gehören. Ich möchte wieder dabei sein, Herr. Und jetzt kommt ein Vers, der, so sagt Spurgeon, oder in dem es, so sagt Spurgeon, einen riesengroßen Glauben und Vertrauen gibt. Vielleicht so einen großen Glauben und Vertrauen wie in wenigen anderen Versen der Bibel. Denn David sagt hier Folgendes. Gott, wenn du das tust, wenn du mich mit dem Blut des Sündopfers besprengst, wenn du mich reinwäschst, Gott, dann bin ich wirklich wieder rein. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Dann bin ich wirklich wieder rein. Wenn Gott meine Schuld abwäscht, dann übertrifft er sogar noch die Natur. Dann werde ich weißer sein als Schnee. Weißer als Schnee. Also weißer geht es jetzt wirklich nicht. David bittet, Herr, tue das, reinige du mich, ich selbst kann es nicht, mach du das. Und David sagt mit diesem Vers, ich glaube, dass du es willst und ich weiß, dass du es kannst. Wenn wir an das Wesen der Sünde denken, das in den Versen vorher klar geschildert wurde, vielleicht habt ihr es noch im Kopf von dem Lesungstext eben auch, dann wird deutlich, Sünde beschmutzt. Sünde kappt die Verbindung zu Gott. Sünde trennt vom Leben. Sünde bringt den Tod. Das Wesen der Sünde ist sehr tiefgreifend. Aber Davids Vertrauen ist unendlich groß. David ist sich sicher, dieser Gott kann mir meine ganze Schuld abwaschen, kann all meine Sünde auslöschen. Meine ganze Schuld, alles, was da irgendwie war und wäre. Gott kann es wegnehmen, völlig, mich ganz reinwaschen. Und weißt du, das gilt für dich. Vielleicht steht auch dir etwas Großes vor Augen. Schuld in deinem Leben, die du weder wegreden, noch schönreden, noch kleinreden kannst. Sie ist einfach da. Doch wo du sie, wie David, aus tiefstem Herzen vor Gott bringst, und ehrlich um Vergebung, um Reinigung bittest, da darfst du, wie David, felsenfest darauf vertrauen, dass Gott treu und gerecht ist und dass er dich von all deiner Schuld reinigt und alle Ungerechtigkeit wegnimmt. Wer sich bei Jesus festmacht, ist wirklich wieder rein. Die Schuld ist bezahlt durch sein Opfer. Es macht dich weißer als Schnee, weißer als Schnee. Und das führt dazu, dass David trotz diesem Riesenrucksack, den er hier noch auf den Schultern hat, nachdem er ihn zu Gott gebracht hat, wieder Freude erleben kann. Dass langsam wieder Freude in sein Leben zurückkommt. Wisst ihr, ich habe in meinem freiwilligen sozialen Jahr in Afrika einmal einen Mann kennengelernt. Ich kannte ihn nicht besonders gut. Aber er war entweder Busfahrer oder Lkw-Fahrer, eins von beiden. Und Mali ist ein großes Land, 3,5 Mal so groß wie Deutschland, aber es wohnen wenig Leute dort, dünn besiedelt. Das heißt, es gibt lange Wege. Lange Wege, die gehen einfach geradeaus durch Wüste und da ist nicht viel los. Mein Freund Tim und ich, wir haben damals auch Reisen dort gemacht, auch mit so einem Linienbus oder Reisebus und sind einmal 1000 Kilometer Richtung Norden gefahren nach Gao. Das hat eine Weile gedauert. Den ganzen Tag und die ganze Nacht und am nächsten Morgen waren wir irgendwann mal angekommen. Ewig lange Wege. Das ist anstrengend für die Fahrer. Und es war so, als wir dann nachts dort fuhren, gab es irgendwann mal so eine Pause, alle konnten mal aufs Klo, man kam wieder rein. Und ich dachte so, jetzt würde ich auch gerne mal ein bisschen die Augen zumachen. Und der Busfahrer, der hatte die Musik auf volle Lautstärke gestellt, sein Radio. Der ganze Bus wurde damit beschallt, nachts um 3, wo ich dachte, und ich dachte, komm, fragst einfach mal. Ich habe einfach mal gefragt, wie sieht es denn aus? Wäre es vielleicht möglich, die Musik ein bisschen runterzudrehen? Und der Mann, der hinter dem Busfahrer saß, der Fahrgast, sagte, nein, der Busfahrer braucht das, der schläft sonst ein. Ich sage, okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, vielleicht könnte man hier vorne Musik und hinten ein bisschen runterstellen. Na gut, alles klar. Gut, wir fuhren also mit etwas verminderter Lautstärke weiter und sind gut angekommen. Das hat funktioniert. Aber bei diesem Mann, den ich kennenlernte, hat das nicht funktioniert. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber irgendwie hat er so einen Unfall verursacht, wo Menschen ums Leben gekommen sind. Und das lastete riesig auf ihm. Der war kein Christ. Aber wenn er irgendwo dabei war, ich habe ihn nur manchmal gesehen, dann hat man das gemerkt. Der hat zwar versucht zu lächeln, das war aber nicht sehr überzeugend. Sein Gesicht war eigentlich durch diese Schuld, die auf seinem Leben lastete, verzehrt. Man wird es nie vergessen, dass das geschah. Man kann es auch nicht mehr rückgängig machen. Aber ich wünsche ihm und ich wünsche allen, dass da, wo Schuld geschah, dass Menschen Vergebung bei Gott suchen und finden. Und dass sie dadurch, sie werden es nicht vergessen, aber dass sie dadurch Erleichterung finden ihrer Schuldenlast und wieder Freude in ihr Leben zurückkommt. Gott kann das machen. David hat darauf vertraut und hat das erlebt. Auch bei ihm war das ein Handeln mit Todesfolge. Bei dem Busfahrer war es unabsichtlich, bei David absichtlich. Das wird ihn belastet haben, das wird an ihm genagt haben. Und trotzdem weiß auch er, selbst mit diesem Riesenrucksack darf ich zu Gott kommen. So gerne ich es rückgängig machen würde, ich kann es nicht, aber ich weiß, hier ist jemand, der für meine Schuld bezahlt hat. Höchstpersönlich, der mir auch da wieder Befreiung von schenken möchte und sogar Freude ins Leben, was ich nie mehr für möglich gehalten hätte. Gott vermag es, er kann. Yes, he can. Ja, er kann. Er kann, wie bei der Schöpfung ganz am Anfang, etwas ganz Neues erschaffen, aus dem Nichts, auch wenn bei mir nichts mehr da ist. Gott kann etwas Neues erschaffen, ein neues Herz. Und das ist das Evangelium. Vielleicht hast du das erlebt in Ansätzen, dass Schuld, die dich drückte, vergeben wurde, dass du Befreiung erlebt hast, dass er auch dich vom Tod ins Leben gestellt hat. Ich glaube, wir sind auch als Menschen, die sich bei Jesus festgemacht haben, immer wieder und immer weiter auf dem Weg, das auch immer wieder neu zu erleben, wo unser Gewissen uns drückt, uns doch wieder bei Gott festzumachen und uns daran zu erinnern, er ist größer, seine Vergebung tiefer, seine Gnade weiter. Und das wieder neu zu erkennen, genau darum bittet David. Und darum bitte auch ich für mich. Gott, lass mir wiederkehren die Freude meines Heils. Ich wünsche mir, dass es mir wieder ganz neu vor Augen steht, dass Gott mir diese Rettung anbietet und schenkt, diese Befreiung, diese Zukunft, diese Hoffnung, diese Entlastung. Und dazu, dass diese Freude wieder neu vor Augen steht, soll dieser Gottesdienst dienen, auch das Abendmahl, das wir noch gleich miteinander feiern dürfen, dass die Freude über meine Rettung, die Freude darüber, dass Gott meine Beziehung zu ihm wieder heilt und völlig wiederherstellt, dass er mir völlig unverdient das Leben schenkt, dass diese Freude wieder neu bei mir einkehrt, dass ich das ein bisschen mehr erkennen kann. Erfreue uns mit deiner Liebe, Gott, und lass sie unsere Herzen erfüllen, wie Wasser einen trockenen Schwamm. Und dann, ja, dann, kommen wir zu Vers 15. Dann will ich auch denen, die sich von dir abgewendet haben, deine Wege zeigen. Ja, Menschen, die gegen dich sündigen, sollen so umkehren zu dir. Dann, nachdem ich es wieder neu für mich selbst durchbuchstabiert habe, will ich Menschen einladen, die sich von dir, Gott, abgewendet haben. Will Menschen deine Wege zeigen, nämlich den Weg, der zu dir, der zum Leben führt. Jesus ist dieser Weg. Menschen möchte ich einladen, die sich von dir abgewendet haben, so wie ich einst abgewandt war von dir. Sünder möchte ich einladen, wie ich ein Sünder bin. Verlorene möchte ich einladen, so wie ich ohne Jesus verloren wäre. Menschen wie du und ich. Ich bin nicht besser. Ich sitze doch im selben Boot. Wenn ich zu Menschen gehe, dann auf Augenhöhe. Und ich hoffe, sie können mir und uns das abspüren. Das ist mein Wunsch. Wir kommen auf Augenhöhe. Wir kommen nicht von einer höheren Stufe. Wir beide, er und ich, wir brauchen einen Erlöser. Für uns beide ist dieser Erlöser gekommen. Wir sind beide eingeladen von Jesus an seinen Tisch. Wollen wir uns das gemeinsam anhören und erleben? Ich komme zu dir, meinem Mitmensch, auf Augenhöhe, mit einer Einladung, die uns beiden gilt. Amen. Ich bete um Gottes Segen. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Sonntag, eine gute Woche, viel Gesundheit und sage bis bald.